DW Menschen und Märkte.
Deutsche Autobauer im Fadenkreuz chinesischer Kartellwächter. Was ist los mit Frankreich? Deutschlands wichtigster Handelspartner stagniert. Den guten Ruf verspielt. Was wird aus Malaysia Airlines? Und das perfekte Labor, warum Chemiekonzerne Ackerland auf Hawaii kaufen. Willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Wenkel. Japanische Autozulieferer müssen in China wegen verbotener Preisabsprachen die Rekordsumme von 1,24 Milliarden Yuan, das sind rund 151 Millionen Euro, bezahlen. Es ist die höchste Geldbuße, die Chinas Wettbewerbshüter bisher verhängt haben. Von den Antimonopolermittlungen der Reform- und Entwicklungskommission in Peking sind auch deutsche Autobauer betroffen. So wird in Kürze eine Strafe gegen Audi erwartet. Man spricht von einer zweistelligen Millionenstrafe. Fast täglich liest man von Antimonopolermittlungen und Kartellstrafen gegen ausländische Autobauer. Steffen Wurzel berichtet.
Wir wollen unseren Automarkt in Ordnung halten und wir werden die Rechte der Verbraucher schützen. Li Pumin, Chef der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, eine Art oberste Kartellbehörde Chinas. Seit mehreren Wochen ermitteln Lis Mitarbeiter gegen große internationale Autokonzerne, auch und vor allem gegen die in China besonders erfolgreichen deutschen Hersteller. Der Hauptvorwurf der Kartellermittler: für Ersatzteile und Wartung verlangten die Händler zu viel Geld. Am Ende der Untersuchungen müssen die Konzerne mit hohen Strafen rechnen.
Wir sind nicht gegen Untersuchungen, wenn diese Untersuchungen fair, transparent und gleich erfolgen.
Stefan Sack, Vizepräsident der Europäischen Handelskammer in China. Er ist einer der wenigen Wirtschaftsvertreter, die sich bei eingeschaltetem Mikrofon zu den chinesischen Antikartellermittlungen äußern. Das Thema ist hochsensibel. Man will sich mit der Regierung in Peking besser nicht öffentlich anlegen. Zu viel steht auf dem Spiel. In China lässt sich nach wie vor viel Geld verdienen. Da will man es sich mit dem Staat nicht verscherzen. Die betroffenen Autokonzerne geben sich entsprechend kleinlaut. Audi, Daimler, BMW und Porsche, aber auch Jaguar, Chrysler und Toyota haben die Preise für Ersatzteile in China in den vergangenen Wochen deutlich gesenkt, in einer Art vorauseilendem Gehorsam, um den Behörden in Peking entgegenzukommen. Weiter gehen die Ermittlungen trotzdem, und das sei auch in Ordnung, betont man bei der Europäischen Handelskammer. Schließlich hätten einige Firmen tatsächlich Fehler gemacht. Dass sich aber auch chinesische Behördenmitarbeiter falsch verhielten, müsse abgestellt werden.
Wir glauben nicht, dass es eine gezielte Kampagne ist, aber es ist sicherlich so, dass einige Mitarbeiter Einschüchterungspraktiken vorgenommen haben, wie Hinweise zu geben, man möge die Verfahren nicht mit Rechtsanwälten begleiten und so weiter und so weiter. Das halten wir für einen gefährlichen Trend.
Nach Ansicht der Shanghaier Wirtschaftskolumnistin Ye Tan ist das Problem an den Antikartellermittlungen, dass die Behörden sich teilweise nicht fair verhielten. Sie behandeln die chinesischen Firmen anders als die ausländischen. Diese Art der Medienschelte zum Beispiel würden die Behörden gegen chinesische Firmen nicht zulassen. Nachzuvollziehen sei eine Besserbehandlung der chinesischen Wirtschaft, denn schließlich wolle sich der Staat nicht ins eigene Fleisch schneiden. Würde man einem staatlichen chinesischen Ölkonzern zum Beispiel eine 100 Millionen Euro Strafe aufbrummen, müsste man ihn danach mit 200 Millionen bezuschussen. Die betroffenen Autokonzerne erheben entsprechende Vorwürfe, sie würden ungerecht behandelt, ausdrücklich nicht, im Gegenteil. So hat Audi vor einigen Tagen eingeräumt, Gesetze gebrochen zu haben. Darüber hinaus wolle man sich aber nicht äußern. Auch Stefan Sack von der Europäischen Handelskammer drückt sich diplomatisch aus. Selbst wenn es in einigen Situationen ungerecht zugegangen sei, gebe es keine Hinweise darauf, dass ausländische Unternehmen benachteiligt würden. Aber
ich erwarte eigentlich von den Regierungen und auch von der Kommission, dass hinter verschlossenen Türen im Rechtsdialog, den es ja gibt, darüber gesprochen wird und solche Themen dann auch in die richtige Richtung gehen.
Das war Stefan Sack, Vizepräsident der Europäischen Handelskammer in Shanghai, in einem Beitrag von Steffen Wurzel. Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den Euro-Ländern haben viele Börsianer aufgerüttelt. Nicht nur Deutschland hat enttäuscht. Frankreich, die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone, stagniert wirtschaftlich. Kritiker sagen, das liege vor allem an der politischen Stagnation. Es bewege sich im Gegensatz etwa zu Spanien kaum etwas. Der Staat ersticke die Wirtschaft, lähme das Land und bremse die Handelspartner, allen voran Deutschland. Wo liegt das Problem in Frankreich? Was passiert, wenn weiterhin nichts passiert? Wie sehr sind wir Deutschen betroffen? Peter Kochanski berichtet.
Der Monat August ist der Ferienmonat in Frankreich. Wer es sich als Franzose leisten kann, macht jetzt Urlaub. Spätestens mit dem Ende der Urlaubszeit, in 2 Wochen, könnte aber das böse Erwachen erfolgen. Denn Frankreichs Wirtschaft wächst seit Monaten nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit ist außergewöhnlich hoch und die Staatsverschuldung auch.
Die französische Wirtschaft ist relativ wettbewerbsschwach. Also sie hat im globalen Umfeld Marktanteile verloren. Man sieht das an zu hohen Lohnstückkosten. Das ist immer so ein Maß dafür, dass eine Volkswirtschaft nicht wirklich wettbewerbsfähig ist.
Mit dieser Diagnose steht Martin Lück, Europa-Volkswirt bei der Schweizer Großbank UBS, nicht allein. Auch Stefan Mütze, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen, der Hilabay, stellt Frankreich ein ähnlich schlechtes Zeugnis aus. Stefan Mütze bestärkt die Regierung in Paris vor allem darin, den eingeschlagenen Sparkurs beizubehalten.
Da ist es wichtig, dass das auch umgesetzt wird, aber wir sollten uns davor hüten, durch diese Maßnahmen allzu schnell positive Effekte zu erwarten.
Während Paris in den nächsten Jahren vorhat, die Staatsausgaben um 50 Milliarden Euro zu kappen und damit die Staatsverschuldung zu bändigen, verlangt die französische Regierung von der Europäischen Union in Brüssel, ein milliardenschweres Konjunkturprogramm aufzulegen. Dagegen sei im Prinzip nichts einzuwenden, meint UBS-Europa-Volkswirt Martin Lück.
Wenn solche Konjunkturprogramme gestrickt werden, indem man zum Beispiel das Geld dafür verwendet, die sozialen Folgen von notwendigen Strukturreformen abzumildern, dann kann das sinnvoll sein. Es kann auch sinnvoll sein, wenn staatliches Geld investiert wird, dann in wachstumsfördernde Maßnahmen, also Maßnahmen, die das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft dauerhaft erhöhen.
Doch die Regierung in Paris denkt eher in die entgegengesetzte Richtung. Frankreichs Präsident François Hollande hat jetzt gerade weitere Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft angekündigt. So sollen etwa Steuern für Geringverdiener gesenkt werden. Doch damit setzt Paris nach Ansicht von Hilabar-Volkswirt Stefan Mütze genau an der falschen Stelle an. Denn der private Konsum erwies sich in jüngster Zeit bereits als Stütze der französischen Wirtschaft.
Also im 2. Quartal war der Konsum überraschend stark. Aber alle anderen Komponenten haben einen negativen Wachstumsbeitrag geliefert, vor allen Dingen die Investitionen und der Außenhandel.
Um den heimischen Export zu stärken, setzt Frankreich auf einen schwächeren Euro und bedrängt deshalb die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank sollte Maßnahmen ergreifen, um den Kurs des Euro zu drücken. Natürlich weiß man in Paris, dass die Euro-Währungshüter in Frankfurt diesem Wunsch aus prinzipiellen Gründen nicht nachkommen werden. Denn die Europäische Zentralbank ist nach ihrer Satzung absolut unabhängig. Dafür hat Frankreich nach Ansicht von Martin Lück auf andere Weise Glück. Denn der Eurokurs sinkt derzeit ohnehin. Vor allem wegen des von der amerikanischen Notenbank eingeschlagenen Kurses, die Geldschleusen in den USA allmählich zu schließen.
Und dass damit über die nächsten Quartale der Euro praktisch automatisch schwächer wird, ob das nun die französische Regierung fordert oder nicht, das wird sich vermutlich aus der natürlichen Entwicklung von selbst ergeben.
Fällt der Eurokurs, macht dies Exporte aus der Eurozone, also auch aus Frankreich, etwa nach China, Indien oder die USA, preiswerter.
Peter Kochanski von der Frankfurter Börse. Seit dem Verschwinden des Fluges MH370 im März und dem Abschuss von MH17 über der Ostukraine im Juli ist die Fluggesellschaft Malaysia Airlines in großen Schwierigkeiten. Vor knapp 2 Wochen wurde bekannt gegeben, dass die Fluggesellschaft verstaatlicht wird, um sie dann zu restrukturieren. Auch vor den Unglücken hatte ein Staatsfonds bereits 70% der Anteile an Malaysia Airlines gehalten. Die Fluggesellschaft ist eigentlich sehr beliebt, aber sie wird seit langem durch hohe Kosten belastet. Noch in dieser Woche soll nun bekannt gegeben werden, wie die Airline gerettet werden soll. Udo Schmidt berichtet.
19.000 Mitarbeiter, mehr als 15 Millionen Passagiere jährlich, knapp 100 Flugzeuge, darunter mehrere A380. Es ist keine kleine Fluggesellschaft, die da heftig ins Schlingern geraten ist. Aber genau das ist das Problem. Malaysia Airlines ist groß und schwerfällig, wie andere National Carrier eine quasi staatliche Fluggesellschaft, deren Anteile nicht erst jetzt mehrheitlich im Besitz des Staatsfonds Khazanah National sind. Auch vor dem Verschwinden des Fluges MH370 im März und dem Abschuss von MH17 im Juli steckte die Fluggesellschaft mit Sitz in Kuala Lumpur in der Restrukturierung. 2007 hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 850 Millionen Ringgit, umgerechnet 200 Millionen Euro, erwirtschaftet. Schon vor den Abstürzen aber wurde täglich 1 Million Verlust eingeflogen. Inzwischen sollen es 2 Millionen täglich sein, und das, obwohl der Luftfahrtmarkt Asiens wächst und wächst, sagt Paul Ng vom Projektfinanzierer Milbank.
The fundamentals of Malaysian Airlines and in the part of the world that they are in is strong, meaning that you've got a growing middle class.
Die Daten sind gut, die Mittelklasse Asiens wächst, es gibt immer mehr Reisende, fliegen ist notwendig. Aber Malaysia Airlines braucht eben nicht mehr Passagiere, sondern mehr Passagiere, die bereit sind, den richtigen Preis zu zahlen.
More people on planes, but getting more people on planes paying the right amount.
Nun muss eine neue Position gefunden werden zwischen den Premiumlinien wie Singapore Airlines oder auch Emirates und den Billigfliegern wie vor allem Air Asia. Weniger internationale Verbindungen könnten eine Lösung sein, meint Paul Ng.
I think if they were to adopt more domestic routes,
sie sollten sich mehr auf die innerasiatischen und innermalaysischen Strecken stützen und dann klarmachen, dass sie hier eine Qualitätsalternative zu den Billigfliegern sind. Es muss natürlich noch untersucht werden, ob so ein Modell auch nachhaltig profitabel sein kann.
Of the traffic would sustain such a business model.
Das Image der Fluggesellschaft ist eigentlich gut, sagt Nitin Pangakar von der Singapurer Business School.
Malaysian Airlines has a good asset base. They have
Sie haben viel zu bieten, gute Flugzeuge, tollen Service. Das muss man nutzen, um das Geschäft wachsen zu lassen. Aber die Kostenstruktur stimmt nicht. Ein Grund: starke Gewerkschaften, die Top-Gehälter vor allem für das fliegende Personal herausgeholt haben und bisher nicht mit sich reden lassen. Um die Gewerkschaften zu überzeugen, braucht es ein Konzept, das mehr beinhaltet als nur Stellenstreichungen, meint Ökonomieprofessor Pangakar.
Once you have a good plan, which is not only focused on cost cuts, but probably is focused.
Wenn es einen Plan gibt, wie das Geschäft wieder wachsen kann, dann können die Gewerkschaften einbezogen werden mit dem Argument, dass ohne Veränderung das Unternehmen stirbt, so aber viele Arbeitsplätze gerettet werden können. Da müssten die Gewerkschaften eigentlich zustimmen. Am Ende geht es schlicht um das Überleben der Airline und um die Frage, ob die Marke Malaysia Airlines überhaupt noch zu halten ist. Ja, sagt Markenexperte Julian Barrons. Malaysia Airlines ist für Gastfreundschaft bekannt, also muss man das nutzen, um die Marke als einzigartig neu anzupreisen bei den Kunden, die man erreichen möchte. Aber der Image-Schaden ist riesig. Das negative Image ist vor allem bei chinesischen Fluggästen fest verankert. Ein Großteil der Passagiere an Bord des im März verschwundenen Fluges MH370 waren chinesische Staatsbürger. China ist der größte Luftverkehrswachstumsmarkt überhaupt und gerade hier hat Malaysia Airlines keine Chance mehr. Chinesische Buchungswebsites bieten Malaysia Airlines inzwischen überhaupt nicht mehr an.
Die Chemiekonzerne Monsanto, Dow Chemical, DuPont Pioneer, Syngenta oder BASF haben eines gemeinsam. Sie alle besitzen oder pachten Ackerland auf Hawaii. Hier finden sie beste klimatische Bedingungen vor, um mehrmals im Jahr zu ernten. Das Land nutzen sie unter anderem für Tests von Chemikalien und genmodifizierten Pflanzen. Für die einen das perfekte Labor, für die anderen, lokale Aktivisten, ein einziger Albtraum.
Well, we're kind of looking towards Waialua. And basically we're looking at sweeping plains of either in-use agriculture.
Daniel Anthony steht an einer Straße und zeigt Richtung Norden. Links in der Ferne erheben sich die grün-grauen Berge des Mokolea Forest Reserve. Daniel zeigt auf die Felder, die an die Berge heranreichen. Sie werden landwirtschaftlich genutzt, nämlich für
all chemical experimental genetic crops.
Chemische Experimente an genmodifizierten Pflanzen, sagt der gebürtige Hawaiianer. Sein ganzes Leben hat er hier auf der Insel Oahu verbracht. Er hat eine Frau und drei Kinder und er hat eine Mission. Daniel ist Anti-GMO-Aktivist. Gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten engagiert er sich gegen den Anbau von genveränderten Lebensmitteln auf Hawaii.
There's a light patch of green. If you look over there, there's a light patch over there. That's all owned by biotech industry.
Anthony ist aktiv bei dem Verein Hawaii GMO Justice Coalition. Die Gruppe schätzt, dass die Unternehmen Monsanto, Dow, DuPont Pioneer, Syngenta und BASF zwischen 16.000 und 24.000 Hektar Land auf Hawaii besitzen bzw. pachten. Eine Fläche, in die ganz Manhattan viermal reinpassen würde. Das Land wird für Freilandtests an genmodifizierten Pflanzen genutzt. Durch das warme und feuchte Klima könne mehrmals im Jahr angebaut und geerntet werden. Besonders der Einsatz von Chemikalien bereiten Anthony und seinen Mitstreitern Sorge.
What happens here?
Hier laufen unkontrollierte chemische Tests. Ich mache mir Sorgen, weil ich nicht mal genau weiß, was hier passiert. Sie reden ja nicht darüber.
2012 hat die Gruppe den Dokumentarfilm Stop Monsanto from Poisoning Hawaii rausgebracht. Haltet Monsanto dabei auf, Hawaii zu vergiften. Poka Lainui ist Anwalt und ebenfalls in der Anti-GMO-Bewegung engagiert. Er sagt in dem Film,
hier werden chemische Experimente an genmodifizierten Pflanzen vorgenommen. Und wenn das Produkt Marktreife hat, gehen die Firmen in den Rest der Welt und verdienen Geld damit. Hawaii wird benutzt und das ist kriminell.
Marvin Schade ist Farmer. Die Testfelder von Monsanto und Co. sind in Sichtweite. An seinem Stand verkauft er heute Tomaten, Ananas, Mango und Kürbisse. Je nachdem, was gerade Saison hat.
It's a very sticky issue.
Es sei ein sehr heikles Thema, sagt Schade.
Actually, the GMOs come up.
Ab und zu werde er von Käufern gefragt, ob er genmodifizierte Produkte verkaufe, erzählt er. Aber häufiger wollen Kunden wissen, ob er beim Anbau Pflanzenschutzmittel oder Schimmelbekämpfungsmittel einsetze. Ganz verteufeln will er genmodifizierte Pflanzen nicht und erzählt davon, wie in den 90er Jahren die hawaiianische Papaya-Industrie gerettet wurde, indem nämlich Forscher die Bäume durch eine Genveränderung gegen das Ringspot-Virus resistent machten. Daniel Anthony kann genmodifizierten Pflanzen nichts abgewinnen.
Das ist nicht unsere Zukunft. Wir wollen lieber gute Lebensmittel anbauen, davon leben können und uns um unsere Belange kümmern.
Deshalb arbeitet er auch daran, örtliche Bauern wieder zum Anbau von Taro zu überzeugen, einer uralt Nutzpflanze, aus der das hawaiianische Traditionsgericht Poi gemacht wird. Weg von den Importen hin zu eigenem biologischen Anbau, wie er schon vor Hunderten von Jahren von den Vorfahren praktiziert wurde.
Das war ein Beitrag von Nicole Markwald aus Honolulu.
There's four things we have to do. Make things simpler, more flexible, more connected and integrated and faster. That's all.
Ja, so einfach ist das, einen Weltkonzern zu führen. Das war Steve Ballmer auf der CeBIT im Jahr 2002. Er war einer der ersten Mitarbeiter bei Microsoft und 13 Jahre lang war er selbst Chef des weltgrößten Softwarekonzerns und nun verlässt er das Unternehmen. Steve Ballmer hat 6 Monate nach seinem Abgang als Chef nun auch seinen Rückzug aus dem Verwaltungsrat angekündigt. Wolfgang Stuflesser.
Er wolle nun mehr Zeit in seinen Basketballclub, die Los Angeles Clippers, investieren, schreibt Ballmer in seinem Rücktrittsbrief, aber auch in sein ehrenamtliches Engagement, seine Lehrtätigkeit und das eigene Lernen. Ballmer hatte die LA Clippers für umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro übernommen. Der Kauf wurde erst vorige Woche spruchreif. Bis Februar saß Ballmer noch auf dem Chefsessel bei Microsoft. Von seinen 58 Lebensjahren hat Ballmer 34 bei Microsoft verbracht. Er und Firmengründer Bill Gates waren zusammen auf der Harvard-Universität und Gates stellte Ballmer 1980 als Mitarbeiter Nummer 30 ein. 20 Jahre später übertrug ihm Gates die Leitung der Firma. In den Medien wurde der 1,96 Meter große Glatzkopf vor allem durch seine überenthusiastischen Auftritte bei Firmenveranstaltungen bekannt. Allerdings verpasste Microsoft unter seiner Führung wichtige Trends, etwa den zur mobilen Internetnutzung. Die von Ballmer ins Leben gerufene Tablet-Reihe unter dem Namen Surface brockte Microsoft bislang Milliardenverluste ein. Nachfolger Satya Nadella sieht die Zukunft der Firma nun vor allem im Cloud Computing, dem Auslagern von Daten und Rechenleistung weg von den Geräten der Nutzer hin auf große Rechenzentren. Die Börse indes trauert Barmer nicht nach. Seit er ging, haben die Microsoft-Aktien fast ein Viertel an Wert zugelegt. Das mag Barmer vielleicht persönlich kränken, zu seinem finanziellen Schaden ist es nicht. Er hält nämlich selbst Anteile im Wert von umgerechnet mehr als 11 Milliarden Euro und ist damit größter Einzelaktionär der Firma, noch vor Bill Gates.
Das war's in unserem Podcast am Mittwoch. In der Technik war Jan Eisenberg, am Mikrofon war Rolf Henkel und er sagt Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.